Corona aktuell, der Podcast der Bundesregierung.
Hallo, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge Corona aktuell, der Podcast der Bundesregierung. Das ist heute die vierte Folge dieser Reihe, in der wir über das sprechen wollen, was in der Bundesregierung und in den sogenannten nachgeordneten Behörden in dieser schweren Krise passiert. Ich habe hier schon mit Leuten aus der Regierung über die Milliardenprogramme zur Stabilisierung der Wirtschaft gesprochen, über die Rückholaktionen für deutsche Staatsbürger aus dem Ausland, über die Versorgung mit Lebensmitteln. Beim Blick in den Maschinenraum der Bundesregierung soll es heute um die Epidemie und deren Bekämpfung selbst gehen. Ich bin Sven Siebert, ich bin Journalist und ich habe heute einen in dieser Krise besonders prominenten Gesprächspartner. Lothar Wieler, den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts. Lothar Wieler ist Fachtierarzt für Mikrobiologie. Er war Professor für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre an der Freien Universität Berlin. Und seit 2015 ist er Chef des RKI, des Instituts, das in Deutschland für Public Health, früher hätte man gesagt Volksgesundheit, zuständig ist. Es soll die Bevölkerung vor Krankheiten schützen und ihren Gesundheitszustand verbessern. Guten Tag, Herr Professor.
Guten Tag, Herr Siebert.
Herr Wieler, ich würde gerne mit Ihnen zusammen die Corona-Epidemie in drei Phasen einteilen. In das, was war, in das, was ist und, soweit das möglich ist, in das, was kommt. Also, wie Sie sich den weiteren Verlauf der Epidemie vorstellen. Wir sprechen heute nicht über konkrete Lockerungen der jetzt geltenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Darüber wird ja erst in den nächsten Tagen gesprochen und entschieden. Zunächst, wann war Ihnen klar, dass die Corona-Pandemie wirklich eine ernste Sache wird?
Nun, wir hatten zuerst ja Ende letzten Jahres Informationen aus China, dass dort eine Lungenentzündung grassiert, dass es dort Ausbrüche gibt. Und am 20. Januar dann erst haben wir die Information erhalten, dass diese Lungenentzündung von Mensch zu Mensch übertragen wird. Und dann war natürlich die Frage, wie stark sich diese Lungenentzündung ausbreitet. Ist es eine Krankheit, die vielleicht China verlassen kann? Und es gab am Anfang darüber eine sehr, sehr große Unsicherheit, inwieweit das der Fall sein konnte. Und wir merkten dann ja Anfang Februar, dass die Krankheit tatsächlich aus China in andere Länder verbracht worden ist. Und zu der Zeit hatte man noch sehr wenig Informationen über den Erreger selber. Das heißt also, man wusste nicht, wie stark er, wie gut er übertragen ist. Man wusste nicht, wie viel Menschen er infizieren kann. Man wusste noch nicht viel über die Immunitätslage der Menschen. Und das heißt also, im Prinzip um diese Zeit im Februar herum war irgendwann klar, dass das Virus ein epidemisches bzw. pandemisches Potenzial hatte. Und dann ist natürlich die Frage, ob es einzelnen Ländern gelingt, einzelne Ausbrüche noch zu unterdrücken. Und das ist ja auch gelungen in bestimmten Ländern. Wir selber hatten dann die ersten Fälle in Süddeutschland zunächst, wo die Mitarbeiterin eines bestimmten Autozulieferers eben von China aus eingereist war. Und damals gab es das Virus nach dem damaligen Kenntnisstand nur in Bayern und dort wurde das ja komplett contained. Das heißt also, der Ausbruch wurde erstklassig von den bayerischen Behörden bearbeitet und damals ist die Eindämmung gelungen. Zu der Zeit aber musste man davon ausgehen, dass sich das Virus auch weiter verbreitet.
Gab es irgendwann den Punkt, wo Sie gedacht haben, oha, jetzt wird es nach dem Webasto-Ausbruch bei München wirklich konkret und ernst und jetzt werden die Zahlen steigen?
Ja, ich kann Ihnen nicht mehr den genauen Zeitpunkt sagen, aber klar ist es so gewesen zu einer bestimmten Zeit. Man hat dann ja auch Modellierungen durchgeführt, auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben Modellierungen durchgeführt. Man hat ja zu Beginn das Virus sehr stark verglichen mit dem SARS-Virus, das vor 17 Jahren eine Pandemie ausgelöst hat. Da sind 8000 Menschen nach unserem Wissen rund infiziert worden und 800 sind gestorben. Man hat das am Anfang damit natürlich verglichen, weil das ja das bekannteste Szenario war. Aber dieses Virus hat im Gegensatz zu dem ersten SARS-Virus eine deutlich höhere Ansteckungsfähigkeit. Es vermehrt sich nämlich im oberen Nasenrachenraum und kann dadurch deutlich effektiver auch andere anstecken. Und da war klar, dass die Bedrohung durch dieses Virus größer ist als durch dieses originäre SARS-Virus.
In dieser ersten Phase haben die regionalen Gesundheitsbehörden zunächst mit Erfolg, wie in der Nähe von München, versucht, die Ausbrüche einzudämmen. Warum ist das irgendwann nicht mehr gelungen?
Nun, irgendwann sind die Fälle in zu großer Häufigkeit aufgetreten. Und das heißt, dass die Gesundheitsämter, die sind ja für die Eindämmung von Ausbrüchen vor Ort zuständig, dass die Gesundheitsämter schlichtweg nicht mehr in der Lage waren, die ganzen Kontakte nachzuverfolgen und dadurch nicht mehr in die Lage versetzt wurden, den Ausbruch wirklich einzudämmen. Es gab dann noch eine Phase, die auch doch sehr überraschend war. Das war dann die Phase, wo ganz viele Skifahrer aus Österreich, aus Italien zurückgekommen sind. Und offensichtlich gab es dort ein Infektionsgeschehen, das man halt zunächst nicht erkannt hatte. Und dadurch wurden eine Reihe von Fällen nach Deutschland importiert sozusagen. Und das war im Umfang zu groß und so auch nicht vorauszusehen.
Jetzt sind wir in dieser Phase, in der durch die Kontaktsperren, durch die allgemeinen Beschränkungen des öffentlichen Lebens versucht wird, die Ausbreitung zu verlangsamen. Und Sie sagen immer, die sogenannte Reproduktionszahl R0 muss runter. Was bedeutet das oder was hat das eigentlich für ein Ziel?
Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Wenn eine Person infiziert ist und sie steckt immer wieder eine andere Person an, dann geht der Ausbruch so lange weiter, bis mehr oder weniger theoretisch alle Personen eben einmal infiziert wurden und dann eine gewisse Immunität haben. Das heißt R01. Eine Person steckt eine andere Person an. Und dann hört ja diese Epidemie gar nicht auf, sondern geht kontinuierlich immer weiter. Das heißt also, jede Dezimalzahl, die wir dieses R01 nach unten drücken, führt dazu, dass die Epidemie auf Dauer eingestellt wird, also aufhört, gestoppt wird. Das heißt, wir müssen das Ziel haben, unter diese Zahl 1 zu kommen bei R0. Und wir hatten zwischendurch ja deutlich höhere Zahlen. Es gibt verschiedene Rechenmodelle. Man kann R0 modellieren, auch berechnen, aber man hat natürlich nie wirklich die wahren Fallzahlen. Man kennt nie die wahren Fallzahlen. Man kennt nie genau die Zahl, wie viele Menschen momentan wirklich infiziert waren oder erkrankten, sondern man hat immer Annäherungswerte. Und da diese Krankheit völlig neu ist, eben die erste Pandemie, die wir seit langer Zeit haben, mit diesen starken Auswirkungen, haben wir auch nicht genügend Messparameter, um die Dunkelziffer wirklich einzuschätzen. Das heißt also, wir haben das nur eindämmen können durch die klassischen Möglichkeiten der Eindämmung der Hygienemaßnahmen, also Quarantäne, physische Barrieren aufbauen. Und wir haben keinen Impfstoff und kein Medikament zurzeit, kein spezifisches Medikament zur Hand, sodass wir dieses R0 nur durch diese klassischen solchen hygienischen Maßnahmen runterdrücken können. Das ist der Grund, warum wir eben diese Einschränkungen der Mobilität in Deutschland haben und warum wir vor allen Dingen sehr viel Wert darauf legen, dass Menschen auch Abstand zueinander halten, da wir wissen, dass der Hauptübertragungsweg über Tröpfchen ist. Das heißt, es ist die einzige Möglichkeit. Wenn wir es schaffen, unter R0 zu bleiben, dann können wir das kontrollieren. Und durch die großen Ausbrüche in den letzten Wochen zwischendurch stieg die Kurve ja exponentiell teilweise an. Das heißt, man hat das Ausbruchsgeschehen nicht mehr unter Kontrolle. Das sieht jetzt besser aus.
Wenn es jetzt gelingt, die Reproduktionszahl tatsächlich unter 1 zu drücken, was dazu führt, dass es weniger Kranke gibt, sind wir dann wieder in der gleichen Phase, in der wir im Januar oder Februar schon mal waren? Sind wir dann wieder in einer klassischen Eindämmungsphase oder ist es dann so wie in Südkorea, wo es verhältnismäßig wenige Fälle gibt, die sich gut eindämmen lassen?
Naja, also was wir in Deutschland wirklich sehr erfolgreich gemacht haben, ist ja, wir haben es geschafft, zunächst mal diese erste Welle in einem hohen Maße einzudämmen. Und zwar haben wir das durch die Maßnahmen der Mobilitätseinschränkung Abstandshalten geschafft. Und wir haben diese Zeit genutzt, um zwei Ziele zu erreichen. Das erste Ziel, was wir am Anfang formulierten, war ja, wir wollten die sogenannte Grippewelle von der End-Covid-19-Welle trennen, entkoppeln, haben wir damals immer gesagt. Das ist uns gelungen. Die Grippewelle ist jetzt mehr oder weniger vorbei.
Die Grippewelle haben Sie praktisch gleich noch mit abgewürgt, oder?
Ja, die Grippewelle ist nach unserer Einschätzung durch die Maßnahmen ebenfalls schneller überstanden worden. Unter anderem spielen bei den Grippeübertragungen auch Kinder eine große Rolle. Man weiß, dass da Schulschließungen einen guten Effekt haben. Das heißt also, das ist sozusagen ein positiver Nebeneffekt. Wir haben die Grippewelle nach unserer Ansicht wahrscheinlich schneller dadurch zum Ende gebracht. Und wir haben eben jetzt die End-Covid-Welle zeitlich von der Grippewelle entkoppeln können. Das ist deshalb so wichtig, weil wir eben einen bestimmten Anteil von Patienten haben, die schwer krank werden, intensivmedizinisch versorgt werden müssen und beatmet werden müssen. Und unsere Sorge ist ja, dass wir einfach mehr Patienten dann haben in einer Epidemie, als wir versorgen können. Und darum haben wir die Zeit ja genutzt, um zum Aufbau von und der Erhöhung von Kapazitäten im Krankenhaus. Das war ein ganz entscheidender Schritt. Wir haben also zwei Ziele schon erreicht. Wir haben zunächst die Entkopplung der beiden Wellen erreicht. Das ist geschehen. Und das Zweite ist, wir haben die Kapazitäten im Gesundheitssystem bezogen auf Beatmungs- und Intensivbetten steigern können. Das ist ein großer Erfolg und das ist sehr, sehr gut. Das Dritte, was wir inzwischen auch erreichen und wo wir noch nachlegen werden, ist, dass wir die Gesundheitsämter stärker unterstützen müssen. Wir müssen ihnen mehr Ressourcen zur Verfügung stellen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie eben mehr Ausbrüche bekämpfen können. Das gelingt ja auch heute immer noch. Es gibt ja immer noch Ausbrüche, die in bestimmten Regionen eingedämmt werden. Aber je mehr Ressourcen, je mehr Menschen und je mehr Technologie, auch digitale Technik, in den Gesundheitsämtern zur Verfügung stellt, desto schneller können Ausbrüche eingedämmt werden. Und da sind wir noch dabei, diese Kapazitäten zu unterstützen, dass die erhöht werden.
Sie haben vor einigen Tagen die Bürger dazu aufgefordert, sich als sogenannte Containment Scouts zu bewerben. Das sind doch die, die eben Infektionswege aufklären sollen, die Kontaktpersonen identifizieren sollen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ja, das ist genau der Gedanke. Also das ist wie in einem Detektivspiel. Sie haben eine Person, die als Covid-19 infiziert entdeckt wurde, diagnostiziert wurde. Und nun möchte man natürlich wissen, wo hat sich diese Person angesteckt, beziehungsweise welche anderen Personen hat sie eventuell auch selber angesteckt. Und das ermittelt man ja in der Regel durch Interviews. Also man befragt die Person und macht dann durch Detektivarbeit diese Nachfolgeuntersuchung. Und es ist, glaube ich, jedem verständlich, wenn man dann mehr Detektive hat, dann findet man die ganzen Kontaktnachverfolgungen einfach schneller. Das ist der Gedanke dahinter und der ist gut und richtig.
Und gibt's diese Scouts jetzt?
Ja, die Scouts werden eingestellt. Ich kann Ihnen jetzt nicht die genaue Zahl sagen derjenigen, die auch schon eingestellt sind, aber es gibt schon eine Reihe. Die werden dann auch ausgebildet am Robert-Koch-Institut. Wir haben verschiedene Webinar-Tools und digitale Tools, mit denen wir die ausbilden können. Und dann geht es, glaube ich, an rund 270 Gesundheitsämter werden die dann eingesetzt.
Was macht Sie zuversichtlich, dass das, was im Februar nicht gelungen ist, nämlich die einzeln auftretenden Fälle so weit einzudämmen, dass sie eben nicht zu einem großen Ausbruch führen, was macht Sie zuversichtlich, dass das jetzt gelingt?
Ja, es sind zwei Faktoren. Also das eine ist ja das, worüber wir gerade gesprochen haben. Wir rüsten sozusagen auf, auch digital. Und also es ist eine Menge passiert. Wir haben ein Register geschaffen für Intensivbetten. Wir haben eine App gelauncht, wo man bestimmte Funktionen messen kann, Pulsfrequenzen, Schlafrhythmus, um zu erkennen, ob eine Krankheit unterwegs ist in Deutschland. Wir versuchen, die Diagnostik zu beschleunigen. Wir haben die Kapazitäten in Deutschland für Diagnostiker massiv erhöht. Das heißt also, wir können schnell testen Personen und dann eben schnell herausfinden, ob sie infiziert sind oder eben nicht infiziert sind. Wir haben inzwischen auch serologische Tests zur Verfügung, also das heißt Tests, mit denen wir Antikörper messen können. Wir wissen zurzeit noch nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist. Wenn wir aber Antikörper messen, dann werden wir auch auf jeden Fall repräsentative Stichproben haben, um zu sehen, wie groß die Dunkelziffer ist, also wie viele Menschen haben sich infiziert und haben es auch gar nicht gemerkt. Wir gehen zurzeit etwa davon aus, nach den Publikationen, die wir kennen, aber ob das dann im Endeffekt stimmt, werden wir sehen, dass so etwa 5 von 10 quasi infiziert sind, ohne es überhaupt zu merken, also gar keine Symptomatik haben. Es gibt verschiedene Zahlen da, aber wir gehen mal davon aus jetzt und dass von den anderen 5 eben 4 nur sehr milde Symptome haben und einer dann eben krank wird. Das heißt also, wir lernen immer ständig dazu und können dadurch besser indiziert auch Leute entdecken und auch gezielter testen. Die Testkapazitäten sind hochgefahren und, wie gesagt, die Erhöhung der Kapazitäten in den öffentlichen Gesundheitsämtern. Das ist die eine Seite. Also wir haben wirklich enorme Kapazitätszugewinne. Das ist wirklich beachtlich und das ist in einem Maße, wie wir das kaum in einem anderen Land sehen. Da können wir auch wirklich stolz drauf sein. Das ist wirklich erfreulich und das macht mich sehr, sehr glücklich. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite auch eine viel aufmerksamere Bevölkerung nun. Wissen Sie, zu einer Zeit, als diese Krankheit noch in China war oder vielleicht auch in Ländern außerhalb Europas, war natürlich die Erkenntnis für die Menschen schwierig, dass das vielleicht eine Krankheit ist, die sie auch selber mal betreffen kann. Zumindest nach meinen Eindrücken haben spätestens mit dem Ausbruch in Norditalien ganz, ganz viele Menschen dann in Deutschland auch verstanden, dass es wirklich eine schwere Krankheit ist, die auch zu schweren Krankheitsverläufen und zu Todesfällen kommt. Und die Bevölkerung hat viel gelernt. Die Menschen in Deutschland, die wissen, dass diese Krankheit eine Bedeutung hat für ihre Gesundheit. Wir haben ja auch mit der Frau Professor Beeth in Erfurt unter anderem ein Befragungstool entwickelt, das heißt Cosmo, wo wir den Wissensstand der Leute abfragen können und ermitteln können. Also wir haben eine Menge Werkzeuge entwickelt und eine Menge Einblicke, sodass ich sehr zuversichtlich bin, dass wir auf jeden Fall besser, schneller und intensiver neue Ausbrüche in der Zukunft bekämpfen können. Ob es dann reicht, die alle so weit einzudämmen, dass wir in jedem Einzelfall dann auch optimal ein Containment erreichen und ob es dann reicht, dass wir genug Intensivbetten haben, das werden wir sehen. Aber wir sind inzwischen deutlich besser in der Lage, damit umzugehen.
Wenn es jetzt nur eine Zeit lang gelingt, den Ausbruch zu verlangsamen oder zu einer geringen Zahl von Neuinfektionen zu kommen und wenn es dann aber doch zu einem erneuten Ausbruch in größerer Zahl kommen würde, muss man dann darüber nachdenken, ähnliche Beschränkungen wieder einzuführen, wie wir sie jetzt haben?
Also das sind Entscheidungen, die wirklich die Politik macht. Wir werden sehen, wie wir das managen. Wir haben ja zurzeit noch keinen Impfstoff. Das ist eine große Problematik, weil mit einem Impfstoff man natürlich die Bevölkerung impfen könnte und immunisieren könnte. Wir wissen nicht, wann wir einen solchen Impfstoff haben werden. Wenn wir den haben, wird der natürlich sehr stark dazu beitragen, die Infektionsraten zu senken. Aber ich möchte auch nochmal sagen, wir werden wahrscheinlich im Mai die ersten Ergebnisse haben, wo wir ungefähr wissen, wie hoch die Dunkelziffer ist in unserem Land, dann kriegen wir zumindest von den repräsentativen Stichproben die ersten Daten und dann werden wir sehen, wie viele Menschen vielleicht schon immun sind. Auch das gibt uns ja dann noch einen besseren Hinweis darauf, wie schwer eine zweite Welle sein könnte. Wie gesagt, alles ist mit einer ziemlichen Unsicherheit verbunden, aber wir haben immer mehr Werkzeuge, um die Einschätzung immer besser hinzubekommen. Und wir kriegen auch immer mehr Wissen darüber, wie sich die Krankheit verbreitet, in welchen Umgebungen sich verbreitet, was die wichtigsten Verbreitungswege sind, wie die Menschen sich verhalten sollen, um die Verbreitung einzudämmen. Also wir sind auf einer stetigen Lernkurve und das gepaart mit der Steigerung der Kapazitäten in vielen Bereichen stimmt mich ganz optimistisch, dass wir das managen können. Wir werden es sehen. Wir müssen auf jeden Fall aufmerksam bleiben. Wir dürfen in den nächsten Monaten diese Krankheit nicht unterschätzen. Wir werden lernen, damit zu leben. Wir werden für eine gewisse Zeit unser Verhalten wahrscheinlich ändern und anpassen. Aber das dient dem Schutz vor dieser Lungenerkrankung.
Sie sprachen jetzt schon die an, die möglicherweise unbewusst, manche auch bewusst, die Krankheit hinter sich gebracht haben, die jetzt eine Immunität entwickelt haben. Wie geht man mit denen um? In England, habe ich jetzt gerade gelesen, wird darüber nachgedacht, dass man denen irgendwie ein Armbändchen umbindet, damit man weiß, die können es nicht mehr übertragen, die können für bestimmte Tätigkeiten eingesetzt werden. Müssen wir irgendwelche Überlegungen dieser Art auch anstellen?
Also die Gruppe derjenigen, die die Krankheit überstanden hat, die gibt es ja. Wir kennen sie noch nicht genau. Auch ein weiteres Ziel, das wir verfolgen, dass wir diese Menschen natürlich kennenlernen und auch erfahren, wie es ihnen geht. Ein Teil der Personen ist sicher für eine Zeit immun. Wir wissen ja noch gar nicht, wie lange die Immunität hält. Das müssen wir auch mal sagen. Also da die Krankheit so jung ist, können wir das noch gar nicht einschätzen. Aber wenn wir es mal annehmen, diese Menschen sind immun und dann können sie in bestimmten Bereichen viel problemloser eingesetzt werden als andere Menschen in den Bereichen. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt aber auch, es gibt natürlich auch Menschen, die sehr schwere Krankheitsverläufe durchgemacht haben. Und viele von den Menschen werden vielleicht noch längere Zeit doch gesundheitlich nicht voll auf der Höhe sein. Und um die muss man sich dann weiter kümmern. Also es gibt auch bestimmt Menschen, die traumatisiert sind, wenn sie solche Beatmungen durchleben mussten. Insofern splittet sich die Gruppe auch wieder in Untergruppen auf, die mit denen unterschiedlich auch umgegangen werden muss. Da kann man sich theoretisch viele Konzepte überlegen, wie das dann nachher wirklich funktioniert. Das hängt sehr stark davon ab, wie lange die Immunität wirklich hält und wie belastbar sie ist. Und ich muss das nochmal betonen, es ist wirklich eine Krankheit. Wir wissen seit dem 7. Januar, dass es ein Virus ist, welches Virus es ist. Wir kennen das Erbgut und seitdem beobachten wir ja ständig Neuigkeiten. Jetzt vor kurzem haben wir es erfahren, dass ein bestimmtes Symptom bei vielen Leuten auftritt, dass sie Geschmacks- und Geruchverlust haben. Das wussten wir auch bis vor kurzer Zeit nicht. Also es gibt noch eine Menge Unwägbarkeiten und das betrifft natürlich auch dann die Einsatzfähigkeit und Bereitschaft derjenigen, die die Krankheit überstanden haben.
Wer jetzt nach einem milden Verlauf die Krankheit überstanden hat und immun ist oder sich immun fühlt, wenigstens für eine Zeit lang immun ist, der wird ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt bereit sein, sich den Beschränkungen oder den Verhaltensregeln weiter zu unterwerfen. Ist das nicht ein Problem, weil das ein falsches Beispiel, weil es falsche Vorbilder gibt im öffentlichen Verhalten?
Das vermag ich nicht zu sagen, weil diese Gruppe gibt's noch nicht, also zumindest ist sie nicht als eine Gruppe identifiziert, die schon durch bestimmte Verhaltensweisen auffällt. Da kann ich nichts zu sagen. Und zwar deshalb, ich denke, die besondere Situation hier ist, dass wir es mit einer Pandemie zu tun haben, die ja weltweit unterwegs ist. Auch wenn man in einem Land bestimmte Situationen im Griff hat, kann es ja immer noch andere Länder geben, wo diese Krankheit wieder grassiert oder zuwächst. Das heißt also, wie der Umgang jedes Einzelnen mit dieser Krankheit sein wird, das werden wir auch erst im Laufe der Zeit erfahren. Vielleicht sind die sogar noch vorsichtiger, weil sie die Krankheit durchkommen. Ich vermag es wirklich nicht zu sagen.
Grundsätzlich, glauben Sie, dass für Beschränkungen des öffentlichen Lebens auf lange Sicht eine Akzeptanz da sein wird in der Bevölkerung?
Also ich bin mir sehr sicher, dass die Menschen immer mehr verstehen, was diese Krankheit bedeutet für sie. Und wenn wir jetzt mal die einfache Regel nehmen, Abstand halten, die wir ja propagieren, dann sehen wir ja, dass viele Leute sich daran halten. Und ich kann mir vorstellen, dass man auch in weiten Teilen zumindest ein Leben führen kann, wo man wirklich auf Abstand zu bestimmten anderen Menschen unterwegs ist. Und insofern denke ich, dass die Verhaltensänderung der Menschen möglich ist. Und alles andere werden wir sehen. Das vermag ich wirklich nicht vorherzusagen, aber ich sehe, wie lernfähig die Menschen sind. Das stimmt mich alles sehr, sehr optimistisch. Viele schätzen das Risiko richtig ein, dass es nämlich ein großes Risiko ist, halten sich an bestimmte Regeln und wir können ja auch ein öffentliches Leben haben, wo wir dann einfach Abstand zueinander halten.
Es ist jetzt auch viel die Rede von der anderen App, der App, die anonym Kontakte registriert. Sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass einer der Menschen, denen man begegnet ist, inzwischen Corona-positiv ist, kann die App einen warnen. Hat diese Technik in Ihren Planungen eine große Bedeutung?
Also, wenn wir uns eine App vorstellen, die Arbeit der Untersuchungsämter, der Gesundheitsämter beschleunigt, dann ist das natürlich ein sehr hilfreiches Werkzeug. Und also wir sind sehr von dem Gedanken getragen, und darüber haben wir auch eben gesprochen, dass eben wir immer versuchen müssen, Ausbrüche so schnell wie möglich einzudämmen. Und da spielt so eine App sicher auch eine wichtige Rolle.
Sie sagen in Ihren Briefings immer, wir stehen am Anfang der Epidemie. Was heißt das eigentlich? Das klingt oft so, als würden Sie sagen wollen, das dicke Ende kommt noch.
Nein, schauen Sie, also die Besonderheit einer Pandemie ist folgende. Es gibt einen Erreger, der ist neu, der hat bestimmte Eigenschaften, die prädestinieren ihn, also er kann leicht übertragen werden und er führt eben auch im schlimmsten Falle zu schweren Erkrankungen. Das ist ja hier der Fall bei einem bestimmten Anteil der Bevölkerung. Aber die andere Seite, das sind die Menschen, die diesen Erreger, in dem Fall dieses Virus, noch nie vorher gesehen haben, also keinerlei Immunität haben. Das ist die Voraussetzung für eine Pandemie und die ist eben gegeben. Und wir wissen, dass diese Pandemie so lange in Wellen um die Welt geht oder durch Länder geht, bis etwa 60-70% der Menschen einmal infiziert wurden, beziehungsweise eben durch Impfung Immunität erlangen. Und wenn wir jetzt überlegen, die Meldezahlen, die wir in Deutschland haben, wir haben die 100.000 überschritten. Es gibt eine gewisse Dunkelziffer, aber 60-70% der Deutschen, das sind schon eine Menge. Also, und die haben wir noch lange nicht erreicht. Und solange wir eben nicht einen Impfstoff haben, Und solange wir nicht 60-70% der Bevölkerung quasi infiziert haben, kann man eben nicht von einem Ende der Pandemie sprechen. Das ist schlichtweg die biologische Realität.
Ja, das bedeutet nicht, dass wir am Anfang der Epidemie stehen, sagt nichts darüber aus, wie hoch die Ausschläge sein werden im weiteren Verlauf der Epidemie, sondern es ist einfach sozusagen der Fakt, dass es noch sehr lange dauern wird, bis 50 oder 60 Millionen der deutschen Bevölkerung auch tatsächlich einmal infiziert waren.
So ist es, genau. Und das ist ja ein erklärtes Ziel von uns, dass wir das verlangsamen wollen, damit wir eben immer noch genügend Kapazitäten im Gesundheitssystem haben, um alle Menschen möglichst optimal versorgen zu können.
Christian Drosten, der Chef der Virologie an der Charité, hat vor ein paar Tagen in seinem Podcast beim NDR gesagt, wir müssten eigentlich einen Impfstoff herbeizaubern. Er meint damit kein Wundermittel, sondern er meint einen Impfstoff, der vielleicht eigentlich noch nicht vollständig zugelassen ist, den man aber in gefährdeten Gruppen schon einsetzen könnte. Glauben Sie an so eine Möglichkeit?
Man muss wahrscheinlich bei so einer Pandemie zumindest über alles einmal nachdenken. Und es mag sein, dass die Gesellschaft sich quasi entscheidet, so etwas zu tun. Das vermag ich aber nicht zu sagen. Aber ich sehe, dass in diesen Krisenzeiten viele Dinge sehr pragmatisch und sehr, sehr gut gelöst werden. Und ich sehe, dass in diesen Krisenzeiten doch wirklich viel mit Überlegung gehandelt wird und Dinge auch getan werden, die in anderen Situationen, in normalen Situationen nicht möglich sind. Es mag sein, dass das eine Lösung ist, aber ein bestimmtes Sicherheitsprofil müssen einfach Impfstoffe haben. Es gibt bestimmte Zulassungsverfahren, die machen Sinn. Das Risiko eines unsicheren Impfstoffes müssen wir natürlich immer abwägen. Die Frage ist, wie hoch ist das Risiko? Das ist eine Abwägungsfrage. Ich hoffe, dass wir nur Impfstoffe verwenden werden, die auch wirklich ein gutes Sicherheitsprofil haben.
Sie waren bisher eher ein unbekannter Behördenchef. Jetzt sind Sie für viele Deutsche plötzlich das Gesicht der Corona-Pandemie. Wie hat sich eigentlich Ihr Leben verändert?
Mein Leben hat sich nicht großartig verändert. Sie haben recht, ja. Ich stehe tatsächlich mehr in der Öffentlichkeit. Aber wissen Sie, als ich diese Position übernommen habe, war mir bewusst, dass es ein Amt ist, wo man ein fantastisches wissenschaftliches Institut leitet, das ja wirklich eine großartige Mission hat, nämlich die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und zu verbessern. Und das tun wir halt jetzt. Also wir tun das mit all unserer Kraft. Und deshalb ist das eigentlich eine Situation, die zeitlich anstrengender ist und die selbstverständlich auch fortwährend von einer hohen Konzentration geprägt ist. Aber dadurch, dass dieses Institut so viele wirklich hervorragende, aufopferungsvoll arbeitende Mitarbeiter hat, verschafft mir das in erster Linie Sicherheit. Ich weiß, dass wir uns gut beraten lassen, dass wir uns sehr, sehr schön und intensiv mit auch ausländischen Kolleginnen und Kollegen beraten und immer wieder kritisch hinterfragen, ob die Konzepte, die wir überlegen, auch wirklich zielführend sind. Also insofern ist das eine etwas größere Anstrengung, aber ansonsten macht es nichts, etwas, was mich ein wenig stört. Ich muss jetzt immer mit dem Auto zur Arbeit fahren. Ich bin früher sehr, sehr gerne S-Bahn gefahren. Das ist aber inzwischen mir nicht mehr vergönnt. Und ich freue mich auf die Zeit, wenn ich wieder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause kann.
Das wünschen wir Ihnen auch. Es gibt trotzdem jetzt natürlich in den Medien und von wissenschaftlichen Kollegen immer wieder Einwürfe. Man hätte dies früher, man hätte dies intensiver, man hätte jenes anders machen müssen. Gibt es irgendeinen Vorwurf, der Sie wirklich trifft?
Nein, ich habe das schon oft gesagt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es eine Institution gibt, die schon so früh wie wir uns mit dieser Thematik befasst haben. Wir haben schon am 6. Januar haben wir schon eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um so viel wie möglich Informationen zu erhalten und Einschätzungen zu haben. Dann hatten wir die Fälle in Bayern. Das heißt, dann haben wir schon eine größere Arbeitsgruppe eingerichtet. Und wir haben also kontinuierlich schon an Konzepten erarbeitet. Wenn Sie auf unsere Homepage schauen, wir haben Empfehlungen sehr früh abgegeben, wie man eine gezielte Diagnostik durchführt. Wir hatten das Glück, dass wir mit der Gruppe von Drosten und anderen schnell einen Test zur Verfügung hatten, den wir strategisch eingesetzt haben. Wenn diese Epidemie oder Pandemie denn vorbei ist oder wenn die erste Welle vorbei ist, wird es Lessons learned geben und dann wird man hier und dort wahrscheinlich denken, dort hätte man dies oder jenes machen sollen. Aber wenn Sie nochmal ganz nüchtern betrachten, was wir für eine Situation in Deutschland haben, sehr früh getestet, sehr früh Ausbrüche erkannt, dadurch wirklich viel Zeit gehabt, um uns vorzubereiten. Diese Vorbereitungen im Gesundheitswesen sind fantastisch. Die hohen Testkapazitäten sind fantastisch. Wenn Sie diese ganzen Maßzahlen anschauen, dann haben wir eine Menge richtig gemacht. Und ich bin auch sehr froh, dass das Gesundheitswesen da mitgezogen hat. Und ich bin auch sehr froh, dass wir diese Testkapazitäten und die Gesundheitsämter stärken konnten. Insofern, ich denke, es ist üblich, dass man Kritik bekommt. Das ist auch richtig so. Man braucht konstruktive Kritik, um sich immer selber zu hinterfragen. Lassen Sie uns am Ende dieser Pandemie oder wenn die erste oder die ersten beiden Wellen durch Deutschland gegangen sind, lassen Sie uns gerne im Nachhinein sprechen und dann wird man sehen, was man für die Zukunft lernt.
Herzlichen Dank. Das war Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Siebert.
Ich werde mich hier in den nächsten Tagen mit weiteren Gesprächspartnern aus der Bundesregierung unterhalten und ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei.
Das war Corona aktuell, der Podcast der Bundesregierung. Aktuelle Informationen unter bundesregierung.de/coronavirus.